Das Thema von heute Morgen heißt Demut, eine missverstandene Tugend. Man könnte jetzt ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Demut, ein Wort, das in unsere Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr zu passen scheint. Demut ist in christlichen Kreisen, so wenn man die Bibel aufmacht und wenn wir unter uns Christen sind, ein Wort, das man immer mal wieder benutzt. Aber eigentlich in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, hat es einen ganz fürchterlichen Unterton. Demut, da kommen uns alle möglichen Bilder in den Sinn. Gedemütigt ist ja sehr negativ. Demütigen auch, wenn ich jemand anders demütigen. Demut hat für uns in unserer heutigen Zeit keinen positiven Klang mehr. Wir denken an solche Bilder, an jemand, der kuscht, irgendwie unmenschlich, vielleicht gewalttätig, Kränkung. Also mit dem Wort Demut können wir fast nichts mehr anfangen und wissen es fast nicht so richtig einzuordnen. Es ist sehr negativ besetzt eigentlich, wenn wir das Wort sonst benutzen, hat irgendwas zu tun mit unterwürfig, eben vielleicht so ähnlich wie dieser Typ da hier, so fügsames Verhalten, Kriechertum. In Englisch heißt es dann so schön Brown Nose, und warum die Nase braun ist, kann man sich denken. Das verbinden wir mit Demut häufig in unserem Denken. In der Gesellschaft ist dann häufig noch im Zusammenhang mit Unterdrückung, also eben demütigen, unterdrücken. Vielleicht auch so ein bisschen wie dieser Typ hier, so Verlierer, Loser, kommt zu nix, hat keine Chance. Dieses Bild ist ganz typisch. Ich habe einfach mal gegoogelt, Demut und dann Bilder. Und dann kommt so ein Bild. Ganz typisch, dass wir das als Demut heute verstehen. Und in unserer Welt heute geht es überhaupt nicht Demut. Hier links habe ich euch aufgezeigt, die Bedürfnispyramide nach Maslow, haben sicher die einen oder anderen auch in der Schule schon mal gehört, die Bedürfnisse, die wir in unserem Leben haben. Und schaut mal, was da ganz oben steht. Da steht oben Selbstverwirklichung. Das ist sozusagen das Ziel, auf das wir hinstreben. Wenn wir diese Bedürfnisse hier, Essen, Sicherheit, soziale Bedürfnisse befriedigt haben, geht es letzten Endes das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Verwirklichung. Ich möchte jetzt nicht so sehr über Maslow reden, aber es ist symptomatisch, wie wir heute denken. Maslow ist ja schon vor 30 oder 40 Jahren gestorben, aber das Denken prägt unsere Gesellschaft noch sehr stark. Es geht in unserer Gesellschaft um Erfolg, es geht um Gewinn, es geht um nach oben, um nach größer. In einer Welt, in der Selbstverwirklichung ganz oben steht, da wissen wir mit dem Wort Demut nicht mehr viel anzufangen. In einer Welt, in der es vor allem um die Selbsterfüllung und die Erfüllung meiner individuellen Wünsche geht, da kommen wir mit dem Wort Demut gar nicht mehr so richtig klar. In einer Leistungsgesellschaft, und das Wort sagt es ja auch schon, Leistungsgesellschaft, geht es um Erfolg. Es geht um Größerwerden. Es geht um Siege. Es geht darum, wer in der Tabelle oben steht, der Tabellenführer, der Tabellenletzte will ich nicht sein, schon gleich gar nicht der VfB. Es geht um die Führung, es geht, wer oben steht, es geht um Siegen. Und dann kommt so ein schräges, krummes Wort wie Demut in der Bibel immer wieder vor. Und wir sind aber eigentlich geprägt von diesem Denken, größer, weiter, mehr, Siegen, nach vorne, Reihenfolge. Und wir haben noch gar nicht so richtig verstanden, was denn eigentlich Demut wirklich sein soll. Warum brauchen wir das überhaupt? Ist doch eigentlich verrückt. Größer, schöner, weiter, schneller, das ist doch das Thema. Aber Demut passt irgendwie so überhaupt nicht, liegt irgendwie so wie so schräg drin. Und auch mit welchem Zweck? Demut hat ja für uns häufig so ein bisschen so einen Geschmack von so Art altmodisch, irgendwie althergebracht. Vielleicht so ewig gestrig, irgendwie von einer anderen Zeit. Vielleicht unsere Großeltern waren noch demütig, aber das war eine andere Zeit. Heute passt das ja nicht mehr, denken wir. Es ist unmodern geworden. Und dann sehen wir eben Bilder wie dieses hier, das wir vorher schon hatten, wo wir irgendwie so dieses Unterwürfige, dieses so lächelnde, obwohl es vielleicht gar nicht angenehm ist, im Blick haben. Das verbinden wir vielleicht mit dem Wort Demut. Also bei euch gehen ganz unterschiedliche Fenster im Kopf jetzt auf, wenn ihr das Wort Demut hört. Je nachdem, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder an was ihr vielleicht jetzt auch gerade im Moment denkt. Vielleicht so ein Arbeiter oder Angestellten, der einfach nur kuscht, der keine eigene Meinung haben will und vielleicht auch keine haben darf. Es geht ums Kriechen. Und dann reden wir von Demut. Nun, im Deutschen ist ja dieses Wort D häufig das Gegenteil von dem, was nachher kommt. Also, wenn ich motiviere, dann tue ich das Gegenteil von dem, der demotiviert. Oder wenn irgendwas eskaliert ist, dann suchen wir manchmal denjenigen, der deeskaliert. Das heißt, D ist im Deutschen häufig das Gegenteil von dem, was kommt. Ja, dann muss ja schließlich Demut das Gegenteil von Mut sein, wahrscheinlich, oder? Nicht wirklich. Wir werden es gleich noch sehen. Demut, vielleicht irgendwie, wenn das Gegenteil von Mut ist, vielleicht Angst, Ängstlichkeit, irgendwie so verschüchtert, irgendwie so, eben das Gegenteil von Mut und Stolz, so in Deckung gehen. Und was heißt denn Demut? Es hilft uns ein bisschen mehr in die Geschichte zurückzugehen, zum Althochdeutschen. Da hieß das Wort mal Diomut. Wenn man das schnell spricht, klingt es fast noch so ein bisschen so, dieses Mut. Es klingt fast noch ein bisschen wie Mut. Und übrigens, dieses Mut heißt zwar Mut, aber es heißt nicht Mut im Sinn, wie wir es heute kennen, als mutig, sondern ganz viele Worte, die so eine Art Gesinnung, eine Einstellung sagen, haben dieses Wort Mut. Langmut, Übermut, Schwermut. Wahrscheinlich fällt euch noch 10 andere Worte ein, wo dieses Wort Mut hinten kommt. Und das hat nicht immer mit Mut zu tun, sondern es ist eher die Einstellung, die Gesinnung, das, was uns prägt. Und so ist die Diomut eigentlich die Einstellung eines Dieners. Ist die Einstellung, ist die Gesinnung, ist die Haltung von jemand, der für jemand anderes arbeitet. Das ist nicht irgendwie so ein Griechertum, sondern das kommt ja aus einer Zeit, als es auch völlig normal war, Knechte zu haben, Diener zu haben, Bedienstete zu haben. Und es hat nichts mit Griechertum und Unterdrückung zu tun, sondern das hatte eigentlich damit zu tun, jemand zu haben, dessen Anweisungen man folgt. Man hat Diomut, weil man einen Chef hat. Übrigens, die meisten von uns haben das genauso in der Arbeit. Man nennt es selten dann Demut, aber im Grunde genommen vom Wort her ist es genau das. Wir haben oder sollten haben die Einstellung, die Gesinnung von jemand, der anderen die Anweisungen oder die Anweisungen von anderen folgt. Deshalb hat es auch ein kleines bisschen, wir kommen da nochmal drauf, mit Gehorsam ein bisschen was zu tun. Ist nicht das gleiche Wort, aber es gibt eine gewisse Verbindung oder Verwandtschaft. Nun interessant, was sagt jetzt eigentlich die Bibel zu Demut? Und wir lesen jetzt eine ganze Reihe von Versen, ohne dass wir die groß zunächst mal kommentieren. Lasst sie mal auf euch wirken, was in der Bibel nun zum Thema Demut steht. Und wieder im Kopf ein Wort, das in unsere Gesellschaft so überhaupt nicht passt, ist wie so richtig gegen den Strich, gegen das, was wir gewohnt sind. Und dann sagt die Bibel Folgendes. Das erste ist in Micha, im Propheten Micha, im Alten Testament, Kapitel 6, Vers 8. Das ist fast ganz hinten am Ende des Alten Testamentes, der Prophet Micha, Kapitel 6, Vers 8. Die Bibel aufhaben oder dabei haben, das ist auf der Seite 882 im Alten Testament. Und da heißt es, der Vers war übrigens, glaube ich, vor einigen Jahren mal auch die Jahreslosung des Jahres. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert. Und dann kommt wie so ein Doppelpunkt. Jetzt kommt's, was Gott erwartet. Nämlich, Gottes Wort halten, Liebe üben, Nummer 2. Und jetzt kommt's, drittens, und demütig sein vor deinem Gott. Also unter den 3 Top-Themen, was Gott von uns erwartet, sagt Micha hier in 6,8, ist das Wort Demut. demütig sein. Und jetzt hier, ich habe hier unten geschrieben, vor deinem Gott. Demütig sein vor deinem Gott. Matthäus 11, Vers 29, das findet ihr wahrscheinlich einfacher, Anfang vom Neuen Testament. Matthäus 11, 29, da spricht Jesus selber von sich. Matthäus 11, 29, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Ihr kennt diesen Vers wahrscheinlich auswendig. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und jetzt kommt, Jesus spricht von sich selber, denn ich bin sanftmütig und, was heißt es, und von Herzen demütig. Interessant. Jesus selber spricht von sich als jemand, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Der dritte Text hier in 1. Petrus 5, Vers 6, also etwas weiter hinten in der Bibel, 1. Petrus 5, Vers 6, auf der Seite 262. Auf den Text kommen wir noch ein paar Mal zurück, da könnt ihr einen Zettel oder da diesen Bändel reinlegen. Das ist ein Schlüsseltext zu diesem ganzen Thema, da heißt es, alle miteinander, im Vers 6 bin ich jetzt, oder ich fange nochmal von 5 an, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter, auch ein Thema, alles aber miteinander, und jetzt kommt's, haltet fest an der Demut. Haltet fest an der Demut. Also ist Demut etwas, was ich festhalten kann? Auch interessant. Demut, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Verse in Psalm 119 könnt ihr euch aufschreiben und mal zu Hause lesen. Es sind einige Verse, die das genau wiederholen. Gott widersteht denen, die hochmütig sind, und Gott schenkt Gnade denen, die demütig sind. Interessant. Wir kommen also aus einer Welt, einer Geschichte, wo das Wort Demut fast keine Bedeutung mehr hat, wo wir gar nicht so recht wissen, was es eigentlich ist. Und dann lesen wir in der Bibel, dass Gott widersteht den Hochmütigen. Also Gott ist Feind derer, die hochmütig sind, und gibt Gnade denen, die das sind, nämlich demütig. Die Bibel hat auch eine ganze Reihe von Versen, die die Demut, jetzt habe ich hier hingeschrieben, vor Menschen. Jetzt sind wir also auf der Ebene Mensch zu Mensch. Auch dort hat das Wort Demut in der Bibel eine ganz zentrale Stelle und ganz zentrale Bedeutung. Philipper 2, Vers 4 hat Alex vorher schon gelesen. Philipper 2, Vers 4, auch dort könnt ihr mal ein Zettelchen oder sowas reinlegen. Das ist auf der Seite 232. Philipper 2, Vers eigentlich von 3 bis 5, wird wie definiert noch einmal, und wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, was eigentlich Demut heißt. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, jetzt benutzt Paulus wirklich dieses Wort, sondern in Demut, und was heißt es Demut? Achte einer den anderen höher als sich selbst. Es geht gleich weiter, nächste Facette von Demut. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Die neue Genfer Übersetzung sagt, sehe nicht jeder auf sein eigenes Wohl, sondern auf das Wohl des anderen. Interessant, dass das Thema Demut auch schon im Alten Testament in den Sprüchen immer wieder auftaucht. Die Sprüche sind ja voll von interessanten Lebensweisheiten. Sprüche 11, Vers 2 zum Beispiel, da heißt es, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Interessant. Also, wo Hochmut ist, da ist auch Schande, aber Weisheit ist bei den Demütigen. Und in Sprüche 16, Vers 18, dieser Vers hat sozusagen in die Sprache der Deutschen geschafft, als Sprichwort, wahrscheinlich weiß kaum jemand, dass es eigentlich in der Bibel steht. Sprüche 16, Vers 18, da heißt es, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Jetzt der zweite Satzhälfte kennt ihr, und Hochmut kommt vor dem Fall. Interessant, steht in der Bibel. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Hochmut kommt vor dem Fall. Also für die Bibel ein relativ zentrales Thema. Und dann kommt dieser Gedanke an einigen Versen hier vor, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Also er widersteht denen, die hochmütig sind. Hochmut wie das Gegenteil von Demut. Und er gibt denen Gnade, die demütig sind. Wenn wir wieder zum 1. Petrus gehen, 1. Petrus Kapitel 5, da haben wir vorher schon mal einen Vers davon gelesen. Und da steht es ja explizit in Kapitel 5, Vers 6 oder am Ende von Vers 5. Gott widersteht den Demütigen, also wirklich richtig, er widersteht denen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und dann geht es in Vers 6 weiter, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe, also wie das Gegenteil, demütigt euch unter Gott, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Auch Jakobus 4, Vers 10, als Hausaufgabe mal zu lesen, wiederholt im Prinzip denselben Gedanken. Und auch in den Sprüchen 22, Vers 4, ist davon die Rede, dass Demut einen Lohn hat. Sprüche 22, Vers 4, da steht, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Was ich so spannend finde, ist, also dass dieses Thema, das in unserer Gesellschaft so verpönt, so angestaubt, so veraltet ist, hat in der Bibel einen relativ zentralen und wichtigen Platz und wichtige Bedeutung. Und interessant, häufig auch sogar in der Befehlsform. Es ist also nicht so, der eine ist halt demütig und der andere halt nicht so, wie der eine kann Klavier spielen, der andere halt nicht, der eine kann dies oder jenes, so, es gibt halt solche und andere, sondern es ist eigentlich in der Befehlsform, im Imperativ, demütigt euch. Tut das, eine aktive Handlung, demütigt euch, erstens vor Gott, immer wieder, und zweitens vor den Menschen. Was heißt es nun für uns? Wie gehen wir jetzt damit um? Was ist jetzt hier in Vergessenheit geraten? Ich habe ja gesagt, Demut ist wie so eine missverstandene, wie so eine in Vergessenheit geratene Haltung oder Tugend. Was heißt jetzt Demut für uns? Wie leben wir demütig? Vor Gott und vor den Menschen. Vielleicht zwei kurze Vorbemerkungen, was es nicht ist, nur um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden. Falsche Demut kann auch wieder zu Stolz werden. Christian Morgenstern, der ja viele christliche Lieder geschrieben hat, hat mal den interessanten Satz gesagt, manche Menschen machen sich vor anderem so klein wie möglich, um größer als diese zu bleiben. Ist ziemlich scharfsinnig. Also man kann Demut so zur Schau tragen, dass auch jeder merkt, wie demütig ich bin, damit sie mich auch loben, wie demütig ich bin. Jesus hat ja mal gesagt, wer sich erniedrigt, wir haben die Verse gelesen, der wird erhöht werden. Und Nietzsche hat auch ziemlich scharf, er war ein ganz klarer Atheist, aber er hat diesen Satz mal anders formuliert und das hat auch einen Funke Wahrheit an sich. Er hat gesagt, wer sich erniedrigt, nicht wird erhöht werden, sondern wer sich erniedrigt, will erhöht werden. Ihr kennt dieses im Deutschen, oder im Englischen sagt man fishing for compliments. Ach, die Suppe ist ja überhaupt nicht gut. Nein, die ist wahrscheinlich alles schief gegangen. Und was will der Koch? Dass man sagt, oh, ist das aber gut und ist das aber toll. Also man kann durchaus demütig sein nach außen und in Wirklichkeit sucht man eigentlich das Lob, dass endlich einer sagt, das ist ja gar nicht so schlimm, das war ganz, ganz toll. Also blitzschnell kann Demut gleich auch wieder in Stolz umschlagen. So nach dem Motto, also in Thema oder in Sachen Demut macht mir dann aber niemand was vor. Dann ist Demut sofort wieder zum Stolz geworden. Es ist interessant, irgendetwas ist uns Menschen, das einfach diesen Stolz ganz tief verwurzelt in uns hat. Das gab es schon zu allen Zeiten. Wir kommen gleich zu zwei Geschichten aus der Bibel, wo das schon der Fall war. Und es ist auch heute so. Wir sind so stolz auf das, was wir im Leben erreicht haben. Wir sind stolz auf irgendwas, was wir getan haben. Vielleicht unsere eigene Anstrengung, etwas, was wir erreicht haben, etwas, was wir haben, was andere nicht so haben. Wir sind stolz, manche sind stolz auf ihre wohlgeratenen Kinder. Und dann ist natürlich klar, das sind nur wohlgeraten, weil wir so toll erzogen haben und auch ganz konsequent immer waren und gefördert und gefordert und so. Wir kennen diesen Stolz. Wir sind stolz auf unsere Gesundheit, weil wir immer so gut joggen und immer so gut nach unserem Körper schauen. Dabei wissen wir eigentlich sehr genau, dass häufig die Gesundheit gar nicht das Ergebnis ist von dem, was wir geleistet haben. Es steckt ganz, ganz tief in uns drin, dass wir stolz sind auf unser Häuschen. Wir haben so viel reingesteckt und wahrscheinlich waren wir fast so die Architekten vom Ganzen. Und das ist unser Ding. Wir sind stolz auf das, was wir tun. Und wir haben letzten Sonntag, ja, hat uns Thomas diesen Vers erklärt, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesem wie sich selbst steckt ja schon eine Annahme von dem, wie ich bin. Ein gewisses Zufriedensein, ein zur Ruhe kommen mit mir selber, ein Akzeptieren, ein Lieben von dem, wie ich bin. Das meine ich damit gar nicht. Ich denke, Stolz ist das, was darüber hinausgeht. Dass ich denke, ich bin etwas Besonderes, weil ich etwas geleistet habe. Und wir sind damit gar nicht so ganz alleine. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, ich liebe die Geschichte, in Markus 9, ab Vers 33. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, Markus 9, Vers 33. Das ist auf der Seite 55, für die, die mitlesen wollen. Und da ist Jesus unterwegs und dann heißt es, und sie kamen nach Kapernaum, sind also da gelaufen, unterwegs, wie das so war, Jesus mit so einem ganzen Tross Jünger hinterher. Und als er daheim war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Also irgendwie voreingenommen, so, was habt ihr denn geredet? Es war diese Frage fürchterlich peinlich für die Jünger. Jetzt lest mal weiter. Sie aber schwiegen, denn worüber haben sie gerade diskutiert? Sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Also ich finde die Geschichte super. Da ist Jesus, läuft mit seinen Jüngern, die reden, so wer ist der Größte und wer hat das dickste Auto und das größte Haus und den besten Job und mehr Geld und so. Natürlich ganz andere Sachen, aber die haben das alles diskutiert und dann dreht sich so Jesus um, ich stelle mir das so vor und sage, was habt ihr gerade gesprochen? Und dann auf einmal, also wahrscheinlich sind sie rot geworden, ich weiß nicht, das steht hier nicht in der Bibel, aber es heißt, dass sie geschwiegen haben. Es war regelrecht peinlich, dass Jesus sie ertappt hat und er hat sie ertappt genau in dieser Ecke. Sie haben nicht darüber debattiert, wer demütig ist. Sie haben nicht darüber debattiert, wer den anderen hilft oder den anderen unterstützt, sondern sie haben darüber debattiert, wer der Größte ist. Und dann sagt Jesus ja in dieser Geschichte und er setzte sich, und jetzt kommt so ein Bild von ihm, rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Jetzt verdeutlicht er das noch mehr, diese Geschichte haben viele von euch auch schon gehört, und er nahm ein Kind, sagt, also jetzt sage ich euch mal, wie das ist mit diesem Größten. Nimmt ein Kind, das wahrscheinlich irgendwo hier rumgerannt ist, nimmt ein Kind, stellt es mitten unter sie, herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt nämlich nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also ein bisschen salopp ausgedrückt, der hat gesagt, Jünger, ihr habt es ja überhaupt nicht begriffen. Ihr debattiert hier über, wer ist der Größte, und in Wirklichkeit geht es darum, wer der Größte sein will, der soll der Diener sein von allen. Wer ist der Größte? Wer hat den besten Job? Wer hat die beste Bezahlung? Wer hat das Idealgewicht? Wer hat die schönste Figur? Wer kann am besten reden? Wer ist der Größte? Schaltet mal das Fernsehen an, es kommt ja eine Sendung nach der anderen. Wer ist der beste Star und der beste dieses und der beste jenes? Es war ganz interessant, wir haben vor wenigen Wochen eine Mail bekommen von einem von uns, der mit uns Abitur gemacht hat, das war vor 35 Jahren, und er hat wieder alle eingeladen und hat gesagt, lasst uns mal treffen, nach 35 Jahren sehen wir uns wieder. Und die Leute haben zurückgeschrieben und die meisten haben auf diesen Knopf gedrückt, allen antworten. Kennt ihr beim E-Mail? Das heißt, 80 Leute, 100 Leute haben alle diese E-Mails bekommen. Und wisst ihr, was fast alle gemacht haben? Die haben in der Signatur unten ihren Job angegeben. Und dann kamen Mails zurück mit, stellvertretender Bürgermeister, stellvertretender Arzt von irgendeinem Institut. Ich war so blöd, habe dann natürlich auch meinen Titel drunter geschrieben, so kann ich auch, habe es auch zu was gebracht. Es war verrückt. Also jeder hat noch ein bisschen was viel noch oben draufsetzen wollen, weil da, ihr könnt euch das ja vorstellen, 80 Mails an alle und jeder schickt zurück, ich kann kommen, ich kann nicht kommen. Und selbst die nicht kommen konnten, wie ich, haben geschrieben, ich kann nicht kommen, aber übrigens bin dieses und jenes. Man hat es natürlich nicht gesagt, ich bin übrigens dieses und jenes, aber man kann das sehr schön verstecken in dieser Signatur unten an der E-Mail. Es war richtig lustig. Und es hat mir irgendwie gezeigt, dieses, wer ist der Größte? Wir sind ja alle gleich gestartet, haben alle genau das gleiche Abitur gemacht, die gleichen Lehrer gehabt, gleiche Schule gegangen. Und jetzt war so die Frage, und wer hat es am weitesten gebracht? Wir haben nicht noch unseren Verdienst unten geschrieben, aber das hätte gerade noch gefehlt. Also ihr versteht, das steckt so tief in den Menschen drin, dass die Frage auftaucht, wer ist denn der Größte hier? Wer hat es am weitesten gebracht? Wer hat mehr? Wer hat aus dem, was wir alle hatten, nämlich eine ziemlich normale Ausbildung an diesem Gymnasium hier in Ludwigsburg, wer hat daraus das meiste gemacht? Wer hat es zu mehr gebracht vielleicht als die anderen? Wer ist der Größte, der Schönste, der Beliebteste, der Wichtigste? Es betrifft alle Facetten in unserem Leben. Beruf, Kultur, Umgebung, Familie, vielleicht die Männer, weiß nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, die Männer fast noch ein bisschen mehr wie die Frauen, weil Männer etwas mehr so diesen Wettbewerb lieben und für die es vielleicht noch wichtiger ist, ob das jetzt ein Sechszylinder oder ein Vierzylinder ist. Aber ich denke auch bei den Frauen ist das so ein bisschen diese Sache, vielleicht ganz andere Themen, nicht unbedingt die Autos und nicht die PS und die Häuser, aber es sind andere Dinge, wo die Frage ist, wer ist die Schönste im ganzen Land? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die? Alte Geschichte, die den Kern trifft. So stehen wir morgens am Spiegel. Wer ist der Schönste, der Reichste, der Beste im Land? Jemand hat mal geschrieben, und ich lese euch das vor, ist ein Funke Wahrheit dabei. Dieser Streit, wer das letzte Wort hat, spielt sich doch nicht da draußen vor unserer Tür in der Welt ab, sagt die Person. Nein, diese vergiftete geistliche Luft kriecht durch jeden Türspalt hinein in unsere frommen Räume, durch jede Fensterritze hinein in unsere Gemeinde und Zusammenkünfte, ja sogar in unsere Familien. Das ist alles Folge von Hochmut und Stolz. Zitat Ende. Ich denke, der hat ein bisschen recht. Es kriecht hinein in ganz vieles, in das wir mit dem wir zu tun haben. Und dabei müssten wir ja eigentlich erschrecken. Ich habe ja vorher gesagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Das müsste uns wie so eine Art schockieren und uns bringen zu sagen, was ist hier los? Wenn das stimmt, dass Gott dem widersteht, dass Gott das hasst, dann kann ich das doch nicht einfach nur so annehmen. Und Jesus sagt ganz einfach in seiner Antwort an diese Jünger, die eben diskutiert haben, wer von ihnen der Größte ist, dann sagt er, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Ganz simpel, ganz einfach die Antwort von Jesus zu dem Thema, wer ist der Größte? Jesus erzählt dazu auch noch eine zweite Geschichte, die steht in Lukas 18. Lukas 18, Vers 9 und die folgenden. Lukas 18, ist auf der Seite 98 im Neuen Testament. Und da sagt er hier, es gingen zwei Menschen, ich bin im Vers 10 von Kapitel 18, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Nun, ich habe euch nicht den 9. Vers gelesen davor, an wen hat denn das Jesus erzählt, die Geschichte? Er erzählt die Geschichte, da ist ein Pharisäer und da ist ein Zöllner. Und wir kommen gleich noch dazu, was mit den beiden passiert ist. Vers 9 davor heißt, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen. Dies Gleichnis. Und dann kommt das Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer. Das heißt, Jesus spricht zu den Menschen, die um ihn herum waren, von Leuten, die überheblich waren, die gedacht haben, sie wären besser als die anderen, sie hätten etwas, was die anderen nicht haben. Und dann kommt das Gleichnis, das Bild, und das ist so simpel, so einleuchtend. Ich möchte euch einfach lesen, braucht man gar nicht groß erklären. Der Pharisäer stand, ich bin in Vers 11, der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Ich bin ja was Besseres. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner hier, der neben ihm steht. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich nehme, einnehme. Der Zöllner, der zweite Mann, aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben. Vielleicht kommt da so ein bisschen dieses Demut mit hinein. Wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, also nicht derjenige, der alles richtig gemacht hatte. Denn, und jetzt kommt wieder derselbe Satz, denn wer sich erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott dreht hier die Reihenfolge um. Warum, jedoch können wir uns fragen, warum ist es so schwer, irgendwie gegen diesen Strom zu schwimmen? Warum geht es irgendwie wie so gegen den Strich unseres Lebens? Ich denke, und jetzt kommen wir zur Geschichte von Alex von vorher zurück, Demut heißt, wir sind auf andere angewiesen. Und wir hassen das wie die Pest. Wir brauchen doch niemand anders, wir sind selber groß. Unsere Kinder schon, wo wir noch klein waren, ich selber groß. Also brauche nicht jemand, der mir hilft. Ich kann das doch selber. Ich brauche nicht Mama und Papa, ich brauche beim Autofahren doch nicht die Hilfe von jemand anders. Ich kann es doch selber. Ich bin doch selber groß. Dieses Eingeständnis, hilfsbedürftig, ergänzungsbedürftig zu sein, jemand anders zu brauchen, wir hassen das wie fast nichts anderes. Wir sind doch für uns selber gerade gestanden oder stehen gerade und wir brauchen doch nicht irgendwelche Hilfe von anderen Leuten. Wenn du mich heute nach einer Frage von Demut fragst, nach einer Definition von Demut fragst, würde ich das so formulieren. Demut heißt, ich verstehe, ich brauche Hilfe. Ich brauche den anderen. Wir brauchen uns gegenseitig. Ich bin nicht mir selber genug. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Und es geht zunächst einmal für Gott. Ich brauche ihn. Und deshalb heißt es so häufig in der Bibel, demütigt euch vor eurem Gott. Das heißt in diesen Worten, akzeptiert, dass ihr seine Hilfe benötigt. Dass es ohne ihn nicht geht. Ich schaffe es nicht alleine. Ich kann mich nicht einfach selber retten. Ich kann nicht einfach selber für mich alles schaffen. Tatsächlich, und das politisch vollkommen unkorrekte Wort, ich bin erlösungsbedürftig. Ich brauche Erlösung, ich brauche Gott, ich brauche seine Hilfe. Ich lasse es zu, dass jemand für mich den Preis bezahlt hat. Ich akzeptiere, dass Jesus am Kreuz gezahlt hat, was ich eigentlich hätte zahlen müssen. Ich akzeptiere diese Hilfe. Und für viele Menschen ist schon das ein Riesenschritt. Man zahlt doch selber für das, was man will und braucht und hat. Ich brauche doch nicht jemand anders. Und warum muss jetzt jemand wie Jesus für mich bezahlen? Demut heißt, ich sage, ja, das ist so. Ich brauche das. Ich nehme es für mich in Anspruch. Demütige dich vor deinem Gott, was da in Micha 6, Vers 8, was wir ganz am Anfang gelesen haben, stand, heißt eigentlich nichts anderes als, ich nehme es hin. Ich nehme es für mich, dass ich seiner Hilfe bedarf. Wir haben vorher im 2. Petrus mehrfach gelesen, im 1. Petrus, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Und dann heißt es, und dem Demütigen gibt er was? Gnade. Und Gnade ist ja genau dieses Geschenk. Das heißt, wenn ich mich von Gott beschenken lasse, das ist Gnade. Das heißt, wenn ich demütig bin vor Gott, wenn ich sage, jawohl Gott, ich brauche deine Hilfe, ich kann es nicht selber, Jesus für mich am Kreuz, sein Blut, sein Tod gilt für mich, dann kommt Gnade, kommt Geschenk, dann bekomme ich das von Gott geschenkt. Solange ich sage, ich brauche das aber nicht, ich selber groß, ich nix hier, ja, dann verwehre ich und verweigere ich mich dieser Gnade. Und deshalb heißt es immer wieder, Gott widersteht dem. Gott kann nicht handeln, wenn wir meinen, wir sind selber groß und könnten alles selber verdienen und es gelte uns nur, was wir wirklich verdient haben. Und wieder, wir sind hier nicht beim Griechen und Kuschen und unterdrückt sein, sondern wir sind bei dem, dass wir sagen, ich bin ich mit allem, was zu mir gehört und ich weiß, ich brauche diesen Gott, ich brauche seine Hilfe. Dass da, wo ich selber groß sein will, da verwehre ich Gottes Handeln in meinem Leben. Und dort, wo ich demütig vor ihm bin, da kann er in mir handeln. Genauso gilt das übrigens auch bei den Menschen. Und deshalb heißt es sehr häufig, demütigt euch einer gegenüber dem anderen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Den Vers, den wir vorher schon mal jetzt gehört haben, tut nichts aus Eigennutz, Philipper 2, oder um eitler Ehre willen, wie es der Paulus hier sagt, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, so also das Eigene, sondern auf das, was des anderen ist. Heißt, wir sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Ich brauche Hilfe und ich gebe auch Hilfe, kommen wir gleich nochmal dazu, aber ich benötige den anderen. Und auch das, wir hassen das wie die Pest. Ich brauche doch nicht den anderen. Warum bin ich mir selber nicht genug? Ich bin doch nicht auf irgendjemand angewiesen. Der Individualismus unserer Zeit hat uns das nochmal ganz deutlich gelehrt. Wir sind selber groß, wir machen, du bist deines eigenen Glückes Schmied und solche Sätze. Ich mache doch was aus meinem Leben, ich bin doch nicht auf andere Menschen angewiesen. Und dann sagt uns die Bibel ganz einfach, jawohl, wir sind es. Wir sind auf uns gegenseitig angewiesen und wir sind aufgefordert, gegenseitig uns unterzuordnen. Muss ich das mal vorstellen. Also das heißt ja nicht, ordnet euch alle einer Person unter. So nach dem Motto, hier ist der Chef und dann sind alle drunter. Sondern es heißt, gegenseitig unterordnen. Also ich ordne mich dir unter, während du dich mir unterordnest. Aber ich unterordne mich, also wir gehen praktisch ständig in diesem Prozess, den anderen höher zu achten als ich selber. Ihr merkt, es ist genau das Gegenteil wie die Frage der Jünger, wer ist denn hier der Größte? Ist Demut die Frage, wie kann ich den anderen wertschätzen, achten, höher achten als mich selber? Wie kann ich ihm das vielleicht auch ganz konkret zeigen und erweisen, dass die Person mir sehr viel wert ist und dass ich ihn oder sie achte, höher als mich selbst? Und dass ich nicht nur auf mein eigenes schaue, sondern schaue auf das, was des anderen ist, auf das Wohl des anderen. Es geht hier nicht um Gleichberechtigung, sondern es geht um Unterordnung. Es geht nicht um den Wettbewerb, wer weiter oben ist, also man kann fast sagen, um den Wettbewerb, wer weiter runter ist. Also gegenseitig sich unterordnen, gegenseitig sich wertschätzen. Wenn das so Art DNA unseres Lebens würde, ich habe ja vorher gesagt, dieses Wort Mut hat sowas von Wesen, von Eigenschaft, von unserer Art zu tun, wenn das die DNA von unserem Leben würde, was könnte in unseren Familien geschehen? Wenn wir das verstehen, ich brauche Hilfe, wir brauchen Ergänzung, ich brauche den anderen. Was könnte in Sitzungen in unserer Gemeinde anders sein? In Hauskreisen, in Familien, am Arbeitsplatz, wenn wir dieses fast wie schon reflexartige, wer ist der Größte, umkehren. Ich denke, da könnte ganz Gewaltiges geschehen. Ein jeder achte nicht nur auf das Seine, sagt Paulus, sondern auf das Andere, auf das, was der Andere braucht. Und das heißt natürlich auch das Andere, nicht nur ich brauche Hilfe, sondern auch ich gebe Hilfe. Auch das ist Teil von Demut. Jesus, der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, als Symbol dieses Dienens. Nicht, wer ist der Größte, sondern ich wasche euch die Füße. Hauptsache, ich habe meinen Teil. Hauptsache, ich komme zuerst. Hauptsache, ich komme nicht zu kurz. Das ist das Gegenteil, Demut. Es geht nicht um das eigene, sagt Paulus, sondern um das des anderen. Wenn am Familiensonntag mal der Kuchen ein bisschen knapp wird, ist manchmal interessant zu beobachten. Hauptsache, ich habe noch mein Stück. Oder wenn das Essen nicht ganz ausreicht, Hauptsache, mein Teller ist voll. Oder zu Hause in der Familie, Hauptsache, man tut das, was ich will. Wir kennen diesen Reflex. Ich gucke, dass ich nicht zu kurz komme. Und Paulus sagt hier, schaut nicht auf euer eigenes zu kurz kommen, sondern schaut auf das, was des anderen ist. Mir gefällt das Lied von Manfred Siebald in diesem Zusammenhang sehr gut. Ihr kennt das sicher, ich habe mir das ausgedruckt und lese euch kurz vor. Wir haben es häufig auch hier schon gesungen. Es heißt, gut, dass wir einander haben. Und das ist genau dieser Punkt. Demut ist, wir sind aufeinander angewiesen. Siebald sagt hier, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen, gut, dass wir nicht uns nur haben. Ist schon, also wenn ich der Größte bin, dann reicht es eigentlich, wenn ich da bin. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, mit dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Jetzt kommen die Formulierungen, die immer beginnen mit keiner. Und ich finde die sehr, sehr schön. Keiner, der nur immer redet. Keiner, der nur immer lacht oder immer hört. Entschuldigung. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Keiner, der nur immer jubelt. Es ist genau dieses, wir sind aufeinander angewiesen. Während der eine jubelt, ist der andere vielleicht im Tief. Keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude, unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere. Einer trage des anderen Last. Das ist genau das hier. Ich gebe Hilfe und ich brauche Hilfe. Und manchmal bin ich derjenige, der trägt. Und vielleicht 2 Wochen später oder 2 Stunden später bin ich der, der getragen wird. Keiner trägt nur immer. Keiner, im Gegenzug dazu, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen. Jeder hat schon angefasst. Ich brauche Hilfe. Und ich gebe Hilfe. Wir brauchen uns gegenseitig. Keiner ist nur immer schwach. Im Gegenzug genauso, keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allem anderen. Jeder macht die anderen satt. Das werden wir nächsten Sonntag beim Tischlein deck dich auch genauso merken. Jeder lebt vom anderen. Jeder macht die anderen satt. Wir brauchen einander. Wir möchten Hilfe in Anspruch nehmen und wir möchten Hilfe geben. Was wollte ich heute Morgen sagen? Demut, ein vergessenes, ein missverstandenes Wort, eine Tugend, die uns sehr fremd geworden ist. Und so fremd und so altmodisch und so angestaubt dieses Wort irgendwie für uns heute auch klingen mag, in unserer Gesellschaft, so zentral ist es für unser Zusammenleben als Christen. Demut heißt, in Bezug auf Gott, ich brauche seine Hilfe. Ich stehe dazu, dass ich ihn brauche. Demut heißt auch, in Bezug auf Menschen, gut, dass wir einander haben. Ich bin angewiesen auf die anderen. Wir brauchen uns gegenseitig. Ich bin mir nicht selber genug. Und genauso wie ich Hilfe in Anspruch nehme, so gebe ich auch Hilfe weiter. Ich diene den anderen. Fußwaschung als Symbol dafür, zum Beispiel bei Jesus. Ich helfe den anderen, ich setze mich ein. 1. Petrus 5, fasst es ja sehr schön zusammen, dass wir, die Demut heißt erstens, den anderen höher achten als sich selbst. Wertschätzung dem anderen gegenüber, gegenseitige Unterordnung. Und zum Zweiten, in Vers 6, dann in 1. Petrus 5, dass wir nicht nur uns gegenseitig höher achten, sondern dass wir nicht auch nur auf das eigene schauen, sondern auf das, was dem anderen dient. Nicht nur mich selber und mein eigener Vorteil, sondern das des anderen. Und dann bin ich sehr schnell beim Helfen und Dienen. Das Ganze beginnt aber nicht mit dem Handeln, sondern beginnt mit einer Einstellung. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Gedanken vielleicht jetzt mitnehmen von diesem Gottesdienst. Wo kann ich demütig sein vor Gott? Und wie kann ich demütig sein vor den Menschen?